David, Max, wie fühlt es sich an, den besten Mittelfeldspieler der Welt in den eigenen Reihen zu haben?
Redest du über Cuisance, oder? Weil das fühlt sich sehr gut an.
Exakt.
Michael
Cuisance. Wir haben doch Tanguy Ndombele verkauft. Also ich weiß nicht, worum es geht.
Stimmt. Es gibt da einige Namen, die man nennen kann, aber du willst wahrscheinlich auf jemand anderen hinaus, oder?
Verstehe die Frage nicht, Felix. Ja.
Ich weiß nicht, worüber ich rede. Ich wollte natürlich über Michael Cuisance reden.
Ja.
Top-Baller. Ich hab, wo spielt der? Also ich weiß, dass er bei der Hertha spielt, aber ist er da überhaupt gesetzt?
Ja, er war richtig gut im letzten Spiel. Wechselhaft gut, aber jetzt aktuell? Baller.
Das ist so ein wilder Karriereverlauf.
Alter. Ja, auf jeden Fall.
Hier von, sagen wir jetzt mal, Jugend ausgeschlossen, dann von Gladbach zu Bayern, Marseille, Venedig, Sampdoria, Osnabrück und jetzt Hertha.
Osnabrück hatte ich nicht mehr um mich.
Osnabrück, stimmt.
Wilder Karriereverlauf, ey.
Der war ja bei Gladbach damals schon, sagen wir mal, du hast gesehen, der hat Talent, ist aber übertrieben raw.
Das wird man,
aber der Bayern-Wechsel hat halt nie Sinn ergeben.
Das wird man ganz dann, großer.
Ganz, ganz wild, aber sagen wir mal, wenn er die Fähigkeiten langfristig irgendwie auf die Kette bekommt, dann kann er für die Hertha vielleicht ein sehr guter Spieler werden. Auf den wollte ich obviously nicht hinaus, aber ich wollte darüber reden, dass Kulusevski gegen West Ham mit einer erneuten Masterclass auf sich aufmerksam gemacht hat. Macht das 1:1, führt die Spurs damit zurück ins Spiel, war wieder einer der absoluten Spieler. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, die da, sagen wir mal, rumgeistern, also most key passes in Europe als Mittelfeldspieler, most progressive runs in Europe, most accelerations in Europe, most deep completions in Europe, most triples per 90, das in der Premier League, und most offensive duels per 90, auch in der Premier League. Wild, einfach nur wild. Und ich weiß nicht, ob ihr die Grafik dazu gesehen habt, Kulusevski, also auf dem Diagramm, key passes und progressive runs per 90, alleine stehen ganz rechts oben. Keiner, der an eine Ansatzweise rankommt, nicht mal ein Kolbhammer. Ja, wild. Was für eine Entwicklung er in dieser Saison genommen hat.
Ja, es sind jetzt vor allen Dingen, wenn man sich mal so anschaut, die Sofortmob-Bewertungen zum Beispiel. Ich habe jetzt ehrlicherweise, muss ich auch gestehen, seit wann spielt er so gut, Kulusevski? Was würdet ihr sagen? Schon die ganze Saison ja nicht, oder?
Doch, der war für mich in ausnahmslos jedem Spiel der beste Spieler auf dem Platz.
Der beste Spieler auf dem Platz bei uns, ja?
Ja. Also für uns, ja.
Ja?
Also jetzt vielleicht vergesse ich irgendwas, aber ich weiß noch, dass ich mich im ersten Spiel gegen Everton unfassbar aufgeregt habe, dass Kulusevski nicht gestartet ist. Dann wurde der irgendwie 10 Minuten vor Schluss eingewechselt und ich fand ihn in diesen 10 Minuten den besten Spieler von den Spurs. Und danach fand ich ihn pretty much in jeder anderen Partie auch immer den besten Spieler. Weil also ich finde, der hat in der Preseason war er schon ähnlich gut. Und dann ist halt Preseason, da weiß man immer nicht, ob das die Spieler halt auch in die Saison jetzt reintragen können. Und ja, ich finde eigentlich die komplette Saison über.
Ja, auf FODMOP ist unser bestbewerteter Spieler übrigens Son. Ich auch interessant finde.
Das ist albern.
Der 5 bestbewertete Spieler in der Premier League. Tatsächlich aktuell. Und auf Platz 7 kommt Madison. Auch interessant.
Also ich meine, Sonny hat jetzt auch schon wieder einige Scorer gesammelt, dass er dementsprechend gut bewertet ist auf FODMOP. Das ergibt natürlich Sinn. Aber sagen wir mal, und war natürlich dann auch ein paar Spiele raus. Aber es
stimmt
sich wie bisschen albern. Also keine Ahnung, jeder Spieler oder ich würde mal behaupten, dass jeder von uns und von den allermeisten Spurs-Fans immer sagen würde, der beste Spieler der Spurs in dieser Saison war Dejan Kulusevski.
Ja.
Oder?
Ja, das denke ich auch. Man muss ja dazu sagen, dass er ja jetzt in veränderter Rolle spielt. Es ist jetzt auch nichts Neues, schon seit einer ganzen Weile. Aber ich erinnere mich noch gut an, und das waren ja nicht nur Überlegungen, sondern das war ja auch Experimente im letzten Jahr mit Brandon Johnson, Dejan Kulusevski, die verschiedene Positionen eingenommen haben, rotiert haben, untereinander auf dem Flügel. Aber diese Debatte scheint jetzt echt, da scheint das fast zugemacht worden zu sein, dass sich Dejan Kulusevski als Mittelfeldspieler festgespielt hat, als aktuell sehr informer Mittelfeldspieler, und Brandon Johnson jetzt ja auch, wie wir auch schon besprochen haben in den letzten Wochen, in veränderter Rolle brillieren konnte. Insofern bin ich da sehr froh drüber, dass da, sage ich mal, so ein offenes Fragezeichen aus der letzten Saison jetzt mit einem Ausrufezeichen versehen wurde. Und ja, beide Spieler. Also ich gebe dir auch recht, dass Kulusevski schon, denke ich, der beste Spieler der Saison bislang ist bei den Spurs. Aber Brandon Johnson war ja auch super heiß in Form.
Ja, den hätte ich jetzt auch
und
noch
das ist ein bisschen aufgefüllt. Beide sich bedingt quasi, untereinander bedingt, einfach in den Fokus gespielt haben.
Brandon Johnson waren natürlich die ersten paar Partien sehr unglücklich. Also,
das stimmt, das stimmt.
Wenn Kulusevski halt die komplette Saison überperformt, hat Johnson halt seit dem ersten Tor, ist das Siegtor gegen, schon wieder vergessen, Coventry, dass er seitdem erst so richtig aufgeblüht ist. Danach. Davor hat er einfach sehr, sehr viele unglückliche Aktionen, hat er einfach wenig Selbstbewusstsein, es hat nicht alles geklappt. Ich sag Kulusevski die komplette Saison über. Jemanden, wenn wir schon darüber reden, wer die besten Spieler der Tottenham-Saison sind, muss man über Pedro Porro noch reden, der für mich auch eine brillante Spielzeit bisher hat. Der auch für Spanien richtig, richtig gut war. Bisschen zu gut vielleicht. Da wären Real-Scouts dabei gewesen sein. Aber ich hoffe einfach weiterhin darauf, dass sich Real auf Trent Alexander-Arnold eingeschossen hat und nicht mehr von dem Plan abweicht. Sonst,
ja, das war ja so eine Diskussion in den letzten Wochen auf Twitter mit Trent, ne? Trent.
Also angeblich fängt Liverpool an zu akzeptieren, dass Trent nicht verlängert. Und wenn er nicht verlängert, bei Liverpool nicht verlängert, dann ist einer der wenigen Clubs, der ein Upgrade für ihn wäre, halt offensichtlicherweise Real. Vielleicht auch der einzige, der so ein richtiges Upgrade wäre. Also ich meine, du kannst natürlich auch irgendwie zum Bayern wechseln oder zu Basel.
Aber das wäre cool. Aber das wäre nicht richtig. Das würde mich richtig anzünden, Bayern-Wechsel.
Das wäre schon,
cool.
Wär schon geil irgendwie. Ja. Aber ich gehe nicht davon aus, weil als Liverpool-Junge, als jemand aus der eigenen Jugend, dann zu den Bayern wechseln, natürlich riesen Club, aber Liverpool halt auch. Mhm. Da ist der wäre kein massiver Schritt nach vorne. Und Real halt offensichtlicherweise schon, weil es Real ist. Aber ja, anderes Thema. Auf jeden Fall steht Pedro Porro bei Real wohl eben auch auf der erweiterten Liste mindestens. Die Frage ist halt auch, ob die vielleicht sogar im Winter schon was machen, weil Carvajal ja monatelang ausfällt.
Ach ja.
Ey, der hat sich das komplette Bein zerlegt.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Also, hast du die Bilder nicht gesehen?
Nee.
Also oh, nicht, dass man
gibt's eklige anguckt. Bilder?
Sehr eklige Bilder.
Habe ich 0% mitbekommen. Okay, krass.
Aber ich nehme an, die vielleicht leihen sie jemanden für die Rückrunde. Ich denke, der große, große Transfer auf der rechten Verteidigerposition wird im Sommer kommen. Und sagen wir mal, aus Spurs-Perspektive muss man darauf hoffen, dass Trent geholt wird, weil Pedro Porro sicherlich die nächste Wahl wäre.
Hm.
Genau.
Ja, also kann man auf jeden Fall auch aufführen, Porro, denke ich auch.
Sonst gibt es noch jemanden, den man erwähnen sollte? Ich weiß nicht, wie du mittlerweile dazu stehst, aber sag mal, seit er in der Mannschaft ist, hat Solanke auch kein schlechtes Spiel gemacht? Er hat sicherlich im Abschluss noch ein bisschen Luft nach oben, aber sein Gegenpressing und linker Play ist schon sehr gut.
Ja, aber um da von bester Spieler der Mannschaft zu reden, ich weiß nicht. Oder? Ist ein bisschen
weit. To be honest, Kulusevski ist auch konkurrenzlos. Also mit großem Abstand der beste Spieler, meiner Meinung nach. Ist der Einzige, der wirklich die komplette Saison überzeugt hat. Und, wie gesagt, um jetzt auch zum Spiel zurückzukommen, eben auch das 1:1 wieder eingeleitet hat, nachdem Tottenham defensiv mal wieder massiv gepennt hat beim 1:0 von West Ham.
Ja.
Die linke linke Defensivseite ist derartig löchrig. Udogi, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, David und ich, wieder defensiv mit einer sehr schwachen Leistung. Du kannst jetzt, also das Tor geht einfach zu einem ordentlichen Teil auf seine Kappe. Ich habe keine Ahnung, wo er steht. Habt ihr das angeguckt? So verteidigt man nicht. Der steht einfach hinter dem Spieler. Bowen muss nur an ihm vorbeilaufen. Und es wirkt so ein bisschen, wenn man sich das anguckt, als wäre das irgendwie in der 120. Minute von einem Pokalspiel oder einem Champions-League-Spiel passiert. Weil er wirkt so unkonzentriert und ausgelaugt und wirklich, ist furchtbar. Und ich finde, dass in der Partie Van de Ven auch mal wieder gezeigt, dass er ein bisschen Probleme hat, defensiv, wenn er seine Geschwindigkeit nicht ausspielen kann. Ich glaube, da hat er, Van de Ven hat Attribute, wo er absolute Weltklasse ist. Das ist, steht außer Frage. Aber so ein, sagen wir mal, Defensivarbeit, wenn es irgendwie ruhig ist. Also so, ich weiß nicht, weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man halt nicht seine Schnelligkeit ausspielen kann, sondern eben er steht und dann die Gegner auf ihn zukommen, da fand ich ihn auch in der Partie nicht so wahnsinnig gut. Und dann die Kombination aus Udogi, der völlig im Formloch steckt, und Van de Ven, der da manchmal ein paar Probleme hat, ist ein bisschen tödlich aktuell. Also gegen Brighton sind die meisten gefährlichen Dinge auch über die linke Seite entstanden. Gegen West Ham ist das 1:0 jetzt auch wieder über diese Seite gefallen. Die andere große Chance, ich weiß gar nicht mehr, wer einen Abschluss gemacht hat, aber da hat Vicario, das war auch so, keine 10. Minute gefühlt oder so, Vicario brillant pariert, könnt ihr euch daran erinnern?
Ja.
Ist auch über die linke Seite entstanden und das ist für mich die größte Schwäche, die Spurs aktuell haben. Also unsere Defensive steht ganz okayisch eigentlich, also jetzt nicht überragend, aber halbwegs okay, aber die linke Seite ist aktuell super, super offen und Ange und sein Trainerteam müssen halt dafür sorgen, dass wir da besser stehen, sonst werden wir in den kommenden Wochen und Monaten da immer wieder Probleme bekommen. Und das ist halt ist nicht geil. Vielleicht hätte Spence auch gespielt. Ich habe ihn ja in meiner Prediction, in meiner Startelf-Prediction hatte ich ihn ja tatsächlich drin, weil er ja ein oder zwei Tage vorher seinen Vertrag sogar verlängert hat und ich mir halt vorgestellt habe, dass man Spence vielleicht jetzt in der Liga bringt und Udogi dann in der Euroleague spielt, wo Spence halt nicht registriert ist. Der war allerdings verletzt, konnte nicht spielen, deswegen musste Destiny wieder ran und hat es leider einfach nicht gut gemacht. Finde, das ist aktuell wirklich die größte Schwäche, die wir im Kader oder vor allem in der ersten Elf haben.
Ja, war dann in der zweiten Halbzeit ja deutlich besser, aber halt auch vor allem offensiv.
Ja, offensiv war er gut, das
muss man auch dazu sagen. Aber das ist leider irgendwie, man kann irgendwie hoffen, dass jetzt auch vielleicht die zweite Halbzeit dann nochmal Selbstvertrauen gegeben hat, durch die ja doch sehr ordentliche offensive Leistung und auch das Involvement in die Tore. Hoffen wir mal, dass das Selbstvertrauen geschenkt hat, weil sonst sehe ich das auch einfach als nach wie vor als Liability.
Aber er hat auch offensiv ein bisschen abgebaut, oder? Auf jeden Fall deutlich weniger merklich als defensiv, aber irgendwie gefühlt, ist jetzt nicht so, dass man so den Eindruck hat, über seine Seite würde gar nichts mehr gehen, aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich zu früh, um von Enttäuschung zu reden, aber ich weiß nicht, ob ich mir vor einem Jahr, wo Max ja auch damals, Max von Onside, damals ja auch die These aufgestellt hat, dass er, glaube ich, bester junger Spieler der Saison werden könnte. War das nicht so? Vielleicht hätte man sich ein bisschen mehr auch erhofft. Kann man vielleicht so ein bisschen ketzerisch schon sagen.
Du, man kann ja sogar durchaus die These aufstellen, dass er letztes Jahr der beste Linksverteidiger der Premier League war. Also dadurch, dass er auch den, sag mal, einen ordentlichen Teil der Rückrunde verletzungsbedingt verpasst hat, und wir da ja einfach nicht so wahnsinnig gut waren, kannst du das sagen, ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt, aber er ist sicher, war sicherlich einer der Besten. Und um zu deinem, auf deinen Punkt zurückzukommen, ob er offensiv abgebaut hat, ich fand tatsächlich, dass das das erste gute Spiel von ihm offensiv
war. Besser, war besser, ne? Fand ich auch.
Also da hatte ich meine, da hat das 2-1 vorbereitet, richtig gut. Also richtig gut die Übersicht behalten, nicht irgendwie hektisch agiert, sondern schön sich reingedreht und dann den Ball auf Bissouma abgelegt. Der zum Torjäger wird, zweites Saisontor schon.
Ja, krass, ne?
Nach zwei torlosen Saisons bei den Spurs. Auf jeden Fall, ja, also er spielt, Udogi spielt keine gute Saison. Wir müssen natürlich jetzt darauf hoffen, dass er da jetzt wieder zulegt, dass er da zum Laufe der Saison wieder besser wird. Man muss auch dazu sagen, der war, und das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, der war lange raus, wurde operiert, musste dann wieder das komplette Pensum abspulen. Vielleicht, also wahrscheinlich sogar, wäre es halt einfacher gewesen, wenn man da einen richtigen Ersatz hätte. Den haben wir nicht. Ich glaube, dass es sollte im kommenden Sommer die absolute Priorität sein, dass man auf der Position auf jeden Fall qualitativ nochmal nachlegt. Also einen, jetzt nicht unbedingt sagt, dass man Udogi halt verbessert, dass man ihn upgradet, aber dass man auf jeden Fall einen ähnlichen oder einen gleichwertigen Ersatz holt. Oder jemand einfach, der ein anderes Spielerprofil hat, meiner Meinung nach, wäre ein defensiv stärkerer die beste Option.
Stimmt.
Weil dann hätte man mit Chad Spence jemanden, der ebenfalls offensive Läufe machen kann, und dass man in Spielen, wo man kontrollieren muss, wo man einfach nur das Spiel kontrollieren muss, dann vielleicht jemanden bringen kann oder aufstellen kann, der, sagen wir mal, defensiv einfach besser ist als Chad Spence oder Destin Udogi. Das wäre halt mein Traum für den Sommer, und das haben wir ja auch im vergangenen Transferfenster schon angesprochen, mehrmals, dass man diesen Hybriden aus Linksverteidiger und Innenverteidiger irgendwie gerne hätte. Ich glaube, der würde uns aktuell richtig, richtig gut tun, aber aktuell bleibt uns wirklich nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Udogi halt wieder zu Form findet, weil ob er jetzt der beste Linksverteidiger der Premier League vergangene Saison war, sei dahingestellt. Ja. Aber war sicherlich einer der Besten. Ja. Und auf dem Niveau ist er nicht ansatzweise.
Absolut. Naja, ja. Aber am Ende des Tages 4-1, schöner London-Derby-Sieg gegen West Ham. Einfach sehr beruhigende zweite Halbzeit, sag ich mal, weil es ja doch in letzter Zeit nicht immer so der Fall war. Sehr schön anzusehen, was die Spurs da zu Feld gebracht haben. Und es war auch einfach ein punktetechnisch sehr wichtiges Spiel allgemein, irgendwie ein ganz guter Spieltag für die Spurs. Gut, ich glaube, Villa hat gewonnen, Newcastle hat allerdings verloren, Brighton ist jetzt auch noch gerade kurz vor den Spurs, aber nächstes Wochenende nehmen sich dann ja auch Chelsea und Newcastle die Punkte ab. Arsenal hat verloren, spielt nächstes Wochenende gegen Liverpool, und bald steht dann ja auch das Spiel gegen Aston Villa an, das wird einfach sehr richtungsweisend sein. Und nachdem die Spurs ja jetzt...
Pflichtig. Das wird sehr, ja, oh krass, ja.
Ja, nachdem die Spurs ja jetzt doch, ich will jetzt nicht sagen schwach, aber durchwachsen in die Saison gestartet sind, das kann man glaube ich schon sagen, befindet man sich immer noch im Anschluss an die Top 4 bis also Top 5, die ja das Mindestziel sein sollten. Insofern, wichtiger Sieg, einfach extrem wichtiger Sieg, auch zur Beruhigung unserer Nerven für die Tabellensituation. Und auch um, glaube ich, diesen mentalen Schock vor der Länderspielpause zu verarbeiten. Denn die spielerische Dominanz die wir jetzt schon länger beobachten, die wir viel besprochen haben. Wir hatten eben, ich weiß nicht, neben kurz im Vorfeld der Folge nochmal alles aufgelistet mit Expected Goals hier und die Underlying Numbers, wie der Statistiker so schön sagt, die setzen sich ja fort. War ja gegen Brighton schon so, war jetzt gegen West Ham wieder so. Das gibt einem einfach Anlass, optimistisch zu sein.
Ich habe sie offen.
Bitte,
Expected
bitte, Felix.
Goals, Zweiter. Ganz, ganz knapp hinter Liverpool,
ja,
die mit der vergangenen Partie tatsächlich an einem vorbeigezogen sind. Man hat 18,28 Expected Goals, steht damit auf Platz 2. Man ist auf Platz 2 der Expected Goals Against. Das wird vielleicht einige schocken. Denn es heißt auch immer, die Defensive der Spurs wäre so richtig schlecht. Auch da nur hinter Liverpool mit 8,71 erwarteten Gegentoren bekommen haben wir 9. Und wir sind auf Platz 3 der Expected Points, haben 15 erwartete Punkte, also 2 weniger, als wir geholt haben. Es sieht alles sehr, 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 sehr gut aus.
Digga, wer ist denn auf Platz 2? Also, habt ihr das gesehen?
Ja, Fulham.
Fulham? Was machen die denn da? Das ist ja witzig. Habt ihr das auf dem Schirm gehabt?
Ja, ich hab die Expected Points Tabelle in den letzten Wochen immer wieder mal aufgehabt. Deswegen hat es mich jetzt nicht mehr überrascht, aber glaub mir, als ich das erste Mal gesehen habe, da schon.
Das ist ja funny, oder?
Ja, Undercover eine Bombensaison von denen.
Jo, aber jetzt auch gerade, wie ich sehe, hab's nicht so mitbekommen, habe auch gerade wohl gegen Aston Villa eigentlich ganz gut gespielt, aber trotzdem verloren, kann das sein?
Ja.
Ja. Villa hat auch schon ganz schön oft Schwein, ne? Muss man, also scheint zumindest so. Ich habe mir jetzt
ja,
nicht viel
also geguckt, Villa hat ja auch mit zig späten Toren schon letztes Jahr, ja, aber auch dieses Jahr wieder. Also.
Englische Arsenal.
Ja. Arsenal ja, ohne da jetzt lange Zeit zu verschwenden wollen. Und das ist wirklich eine Verschwendung. Jetzt schon die dritte rote Karte dieses Jahr.
Ja, was ist los?
Da wurden dann schon die ersten Verschwörungstheorien gerochen.
Naja, die ersten ist, es ging ja gleich, ich glaube, ich bei der ersten roten Karte los.
Achso. Ich bin ja nicht mehr so viel auf Twitter, ich krieg das nicht so viel mit.
Achso, okay.
Habt ihr auf dem Schirm, gegen welche Gegner Saliba ausfällt?
Ja, jetzt nächste Woche gegen Liverpool, ja, soweit ich weiß. Genau. Aber dann
Liverpool, Newcastle und Chelsea.
Ah, geil. Sehr gut.
Also, sagen wir mal, hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen gestolpert wird. Ich hatte übertrieben Angst, dass Arsenal Meister wird. Könnte sich natürlich immer noch. Vor allem nach der Verletzung von Rodri. Dachte ich, ja gut, jetzt können wir die Schale, England keine Schale, aber die Trophäe gefühlt Arsenal auch schon überreichen, weil ich dachte, dass Man City einfach zu häufig Punkte liegen lässt. Das glaube ich übrigens immer noch. Die sind nicht wirklich gut.
Nee. Habe ich ja gestern auch bei Twitter geschrieben, so ein bisschen, also sorry, ich will deinen Gedanken nicht unterbrechen, aber so richtig dolle, ich finde auch Liverpool nicht so doll, oder? Ich weiß nicht. Sorry, wollte jetzt.
Ja, ich meine, Liverpool ist schon gut.
Ja.
Aber ich find die auch schlagbar. Ich hab ja genau auf den Tweet auch geantwortet.
Ja.
So, wenn ich mir angucke, gegen wen die Spurs halt jetzt so spielen könnten, ich habe gegen kein einziges Team das Gefühl, oh, da kriegen wir richtig auf die Schnauze. Nicht mal gegen City aktuell. Also natürlich kann es sein, dass wir da
das
verlieren.
Wird so das, schlecht, Alter, wird
man, natürlich, wir spielen in den nächsten Wochen zweimal gegen City. Nächsten Monat. Wahrscheinlich kriegen wir zweimal richtig auf die Schnauze. Aber zumindest Stand jetzt habe ich keine Angst. Und wäre halt in jedem Partie irgendwie optimistisch, dass wir vielleicht was holen können. Weil, sagen wir mal, die Grundlage unseres Spiels ja, die passt ja. Also, wie wir jetzt mehrmals gesagt haben, wir schaffen es selten, das über die komplette Partie abzurufen. Aber wir haben innerhalb von 7 Minuten gegen West Ham das Spiel entschieden. Und dann danach eine sehr solide zweite Hälfte runtergespielt. Nichts mehr haben anbrennen lassen. Und wenn wir Ja, wenn wir halt in der Form spielen, wenn wir diese 7 Minuten irgendwie kanalisieren können und mal über die komplette Partie abrufen könnten, dann wüsste ich nicht, warum wir nicht auch gegen Mannschaften wie Liverpool oder gegen City gewinnen könnten, selbst wenn die in Top-Besetzung
Ja,
spielen.
sehe ich auch
Obwohl
so.
ich nagel Pep Guardiola darauf fest, dass der gegen uns mit C11 spielt. Er hat gesagt, er lässt im League Cup nicht lässt er die Youngs daran. Darauf nagel ich ihn
Ja.
fest.
Ich meine, die Youngster sind auch
Ja.
nicht schlecht, ne? Das ist ja das Problem.
Ja.
Rein theoretisch. Wahrscheinlich
Ja.
spielen sie dann besser als mit A11, aber.
Safe, da spielt irgend so jemand, von dem wir noch nie gehört haben,
Ja.
und macht einfach das Spiel seines
Ich
Lebens. Wir wissen
meine,
noch, wie das
ja,
läuft.
Der hat dann
McAtee,
irgendwie
Rick
20
Lewis.
Millionen Marktwert oder so.
Ja, genau.
Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es wieder vergessen über die Konversation
Zu
hier.
bessere Teams oder zu City oder zu unseren kommenden Gegnern?
Youngstown von City? Zu
Nee,
Stern von
ich hab sie
Arsenal?
da, ich hab sie da. Und zwar die
Ah,
rote
klar.
Karte, die haben wir noch gar
Ah
nicht
ja.
besprochen. Also ich muss ja sagen, es war ja doch am Ende des Tages guter Einsatz vom Video Assistant, wobei ich es schon ein bisschen erschreckend finde, dass der Schiedsrichter das nicht sofort gesehen hat, wie Kudus einfach
Achso,
zweimal
unsere, ja.
einen Spieler der Spurs
Ja,
ins Gesicht schlägt.
ja.
Also am Ende des Tages alles gut, aber dieses, ja, ich gebe jetzt einfach beiden Spielern eine gelbe Karte für so eine Rangelei, das funktioniert
Ja.
einfach in 90% der Fälle nicht. Also das fand ich dann doch ein bisschen erschreckend. Aber gut.
Ich habe auf
Genau, das
Twitter
wollte ich auch
geschrieben,
sagen. Ja.
dass wenn er nicht geflogen wäre, das die schlechteste
Wirklich,
Schiedsrichterentscheidung aller
also
Zeiten gewesen wäre.
wie man das nicht sehen kann, ist schon wirklich eigentlich schon wieder fast ein Skandal.
Das
Also,
sind drei rote
Entschuldigung.
Karten. Der
Ja,
kickt
selbst beim
das Van
Kick
de
kann
Ven
man schon
auf den
drüber reden,
Boden.
ja. Auch.
Aber das
Ding ist
dann
halt
trifft.
mit dem Kick, wenn man das nicht sieht, bin ich ja nicht mal so böse, weil viele Spieler
Genau. Ja,
herum
stimmt.
waren und
Ich
man auf
hab's
dem
auch,
Boden
ja.
das halt wahrscheinlich nicht so sieht. Ich habe es auch erst zuerst nicht gesehen,
Nee, ich
aber
auch
dieses
nicht.
zweimalige ins Gesicht hauen. Also,
Ja,
naja.
unglaublich, wirklich. Also.
Also, wenn das nicht irgendwie Sechs-Spiele-Sperre sind, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das sind halt einfach wirklich drei rote Karten, die er da
Ja.
irgendwie ansammelt.
Ja, Kudus, geiler Spieler, aber offensichtlich ein bisschen dumm. Also,
Ja,
das ist
also
ja
das
wirklich
ist
schon
ja
richtig dämlich.
absoluter größter Headloss aller Zeiten. Das war wirklich so
Wirklich. Schon
dämlich.
richtig. Richtig
Wirklich, ich
dusselig.
habe seit Pepe nicht mehr sowas gesehen, dass jemand einfach komplett die Kontrolle verliert. Wahrscheinlich schon, gibt es wahrscheinlich häufiger, aber das Erste, woran ich dachte, ist, als Pepe da diesen vor 15 Jahren so gefühlt, den einen Typen auf den Boden tritt.
Ja.
Dreimal. Das war das Erste, woran ich gedacht
Ist
habe.
wahrscheinlich noch ein bisschen
Und
ikonischer, aber ja.
ja, to be fair. Aber ja. Keine Ahnung.
Ja, die rote
Eine
Karte.
Sache,
Ja.
bevor ich weiß nicht so wirklich, wo wir sie unterbringen sollen, aber ich wollte sie ansprechen. Die hast nämlich du auf Max, du auf Twitter geteilt, und zwar die Expected Goals Against nach Ecken.
Ja. Ja, fand ich, habe ich nämlich, eigentlich, wir wollten erst gestern am Sonntag aufnehmen und da hatte ich das schon vorbereitet. Da habe ich gedacht, ach, dann poste ich es mal bei Twitter. Das ist nämlich sehr interessant, weil ich glaube, ich hatte das schon ein paar Mal bei Twitter auch gelesen, dass alle meinten, so von wegen, wir seien gar nicht so schlecht, was Ecken angeht. Oder definitiv nicht nur Ecken, sondern auch Standardsituationen. Dann habe ich mir mal, naja, so viel Mühe ist es auch nicht, aber die Mühe gemacht, bei Understat die Expected Goals nach eben Ecken und Freistößen mir anzuschauen. Und da sind wir tatsächlich, was wir an zugelassenen Expected Goals eben verzeichnen, auf dem drittbesten Platz quasi. Ja, nach Forest, was man vielleicht bei Nuno, was jetzt nicht so überraschend ist, und bei Brighton, die da auch ein extrem gutes Bild abzeichnen. Ich weiß nicht, ob St. Pauli letztes Jahr auch so waren, aber ich habe ja schon gesagt, habe schon beim Brighton-Spiel gesagt, dass Hürzler vielleicht sogar besser ist, als man dachte. Aber wir geben da eigentlich ein sehr gutes Bild ab, was Defensivaktionen, was das Verteidigen von Standardsituationen angeht. Bei den Offensiven, das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Bild, aber vielleicht, was man so nach den ersten Spielen, ich weiß, dass ich zumindest darüber auch gesprochen habe, so ein bisschen den Eindruck hatte, ja, das geht so weiter wie letzte Saison und wir fangen uns so viele Tore durch Standardsituationen. Das kann man, glaube ich, jetzt nach diesen ersten 8 Spielen, sowohl was die realen Tore angeht. Ich glaube, wir haben 2 Gegentore bekommen, kann das sein? 3? Und was
Ich weiß es
auch
gar nicht.
die
Also ich kann mich nur ans Gabriel-Tor erinnern.
Gabriel-Tor kann ich mich auch erinnern, ja. Das kann ich gleich nochmal checken, wenn während, genau. Also, es sieht besser aus. Das hat funktioniert. Auf der anderen Seite kann man nochmal drüber reden, aber.
Ich fand, ich finde es ganz interessant, weil am Anfang der Saison hatte ich nämlich genau das gegenteilige Gefühl, dass wir offensiv eigentlich ganz gute Standards treten, irgendwie immer wieder gefährlich werden und es defensiv weiterhin sehr wackelig ausgesehen hat. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir bei defensiven Standards ein bisschen besser wirkt, aber wir dann halt aus den 14 Ecken, die wir jetzt beispielsweise gegen die wir jetzt gegen West Ham hatten, halt überhaupt nichts rausgeholt haben.
Keine Ahnung, die waren richtig schlecht auch, ja.
Das ist so ein, ich meine, es sind auch nur 8 Spieltage, das kann sich alles noch verschieben. Ein bisschen überraschend fand ich tatsächlich, dass Arsenal das Standardteam quasi, so gefühlt,
ja,
in der Liga da nur auf Platz 15 sind.
Ja. Was das Verteidigen von Ecken angeht, waren, scheinen sie, zumindest was die Statistik angeht, in dieser Saison nicht so gut gewesen zu sein. Sie haben allerdings aber schon auf der anderen Seite wiederum 3 Tore durch Ecken erzielt, unter anderem halt gegen uns natürlich.
Ja. Man kann ihnen nicht absprechen, dass sie bei Offensivstandards sehr, 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 sehr gut sind.
Ja.
Über eine Personalie müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, über die Einwechslung von Pape Matassar, die das Spiel quasi gewonnen hat.
Stimmt, und die Auswechslung.
Zur Halbzeit hat, hat Ange Madison runtergenommen, aus taktischen Gründen, nicht aufgrund von einer Verletzung oder so, und dafür Saar gebracht, der ja innerhalb von Minuten das Mittelfeld der Spurs gefixt hat, bisschen mehr Physicality reingebracht hat, Laufleistung etc. und dann einfach ein fantastisches Spiel gemacht hat, bereitet das 4-1 von Sonny auch direkt selbst ein, also halt direkt selbst vor. Schöner Ball, grundsätzlich einfach eine sehr gute Leistung. Da stelle ich mir die Frage, und das ist so ein was, das habe ich auf dem Twitter-Account Lilywhite Lab gelesen, auf den Max heute auch gefeatured wurde.
Ach so? Ich war heute so wenig bei Twitter, dass ich das alles noch gar nicht mitbekommen habe. Ich habe nur gesehen, dass der Tweet doch noch.
Ich verpasse ja echt einiges.
Ja. Du verpasst eigentlich nichts, ehrlicherweise.
Ja, du verpasst wirklich gar nichts.
Wirklich. Diese Website ist so beschissen geworden, man kann es gar nicht in Worten ausdrücken. Aber gut, anderes Thema.
Genau, sie haben, der hat deinen Ecken-Tweet.
Ah, ja. Das erinnert mich irgendwie daran an diese Phase, wo du magst doch mal nach jedem Spieltag irgendwie diese und da sind wir so richtig Leute richtig sauer geworden.
Ja, ich habe nur darauf gewartet, weil Arsenal so schlecht wegkommt, dass ich böse Kommentare noch bekomme. Mal schauen, ob das noch passiert. Morddrohungen.
Auf jeden Fall. Ein sehr, sehr guter analytischer Twitter-Account. Und der hat die These, dass sich Saar und Johnson auf der rechten Seite nicht gut ergänzen, dass sie beide auf technischer Ebene und kreativer Ebene einfach Luft nach oben haben und es halt dementsprechend halt einfach Spieler gibt, die sich besser ergänzen, wie eben Kulusevski und Johnson, dass er der Meinung ist, dass ein Saar plus Kulusevski ebenfalls ein besseres Duo wäre. Und ich bin ähnlicher Meinung, dass das nicht die optimale Besetzung auf rechts wäre. Da stellt sich dann aber die Frage, ist es vielleicht sogar besser, wenn Pape Matassar auf links spielt? Er hat es in dieser Partie jetzt sehr, sehr gut gemacht. Man kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt was ist, was langfristig eine Option wäre, gegen physisch starke Mittelfelder. Der Plural von Mittelfeld. Kann ich mir das auf jeden Fall häufiger vorstellen. Man muss dazu sagen, dass West Ham in der ersten Halbzeit im Mittelfeld schon immer wieder mal die Nase vorne hatte. Ich meine, haben natürlich auch absolute Brocken da rumlaufen. Und das konnte halt Saar sehr, sehr gut ausgleichen. Und ich habe mich für ihn auch richtig gefreut, weil es war für mich auch seine erste wirklich gute Performance diese Saison. Ich habe schon ein bisschen so Angst gehabt, weil er wirkte einfach wie ein übertrieben sympathischer Typ, dass er vielleicht irgendwie das Niveau nicht mitgehen kann, dass das Mittelfeld, also Kulusevski und Co. halt irgendwie an Tag legen und dass er deswegen vielleicht dann im Sommer oder so verkauft wird. In der Partie hat er aber einfach eindeutig gezeigt, dass er, wenn auch nur situativ bedingt, ein richtig gutes Asset für die Mannschaft ist.
Mhm.
Ja. Ich habe noch ein paar, ich habe auf Twitter noch ein bisschen gefragt, wer, ob jemand noch ein paar Thesen hat für die heutige Folge, die wir besprechen sollen. Martin hat geschrieben, nein, aber liebe Grüße. Wollte ich euch ausrichten.
Liebe Grüße zurück.
Das ist sehr lieb von Martin. Ich habe auch gerade schon geschaut in den Tweet von dir. Ganz liebe Grüße, ganz liebe Grüße zurück. Aber fahre fort, Felix, sorry.
Sandro hat gefragt, wie Tottenham Pedro Porro gepult hat. Ich bin der Meinung, dass unsere Podcast-Folge von vor 2 Jahren
gehört. Let's not talk about it. Das war auch eine Story, ne?
Oh Gott, das
der
war Ornstein, so schlimm.
Der Ornstein-Tweet, ja, da war ich echt am Boden.
Dann Yannick fragt nach den Hoffenheim-Tickets, die kommen im Dezember.
Ja, gute Frage.
Und dann zwei, die sich mehr oder weniger ergänzen. Amigo, der eben auch, den du auch kennen könntest, der ist auch Hertha-Fan.
Auch liebe Grüße.
Der schreibt, wir sollen was zu Timo Werner sagen. Und Nico fragt, ich zitiere, vielleicht darüber, ob Ange Mikey Moore doch noch nicht so viel vertraut, wie wir alle dachten. Verstehe zum Beispiel nicht, wieso er ihn am Wochenende nicht einem Werner bevorzugt, wenn es schon 4-1 steht.
Weiß keiner, oder?
Ich bin mir sehr sicher, dass Ange Werner gebracht hat, weil er gehofft hat, dass er sich irgendwie so ein bisschen selbstbewusst
anschießen kann. Ja, mit Sicherheit, das stimmt.
Die haben so löchrig gewirkt, West Ham, in der zweiten Hälfte, dass ich die Auswechslung Werner zu bringen verstehen konnte, auch wenn ich mir natürlich trotzdem selbst Mikey Moore gewünscht habe. Weißt du, es war die, ich glaube, das war wirklich einfach einen Wechsel und um zu hoffen, dass sich jemand ein bisschen regenerieren kann, mental irgendwie. Ja. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil Werner war leider wieder furchtbar.
Ja, kann man sich auch drüber streiten, ob das, also wie gesagt, so sehr er mir auch irgendwie leid tut und ich das vielleicht auch verstehen kann, aber kann man sich schon fragen, was dann irgendwie die höhere Gewichtung hat, oder? Mikey Moore oder Timo Werner, Laie, wie alt ist der? 28. Who cares? Also außer er.
Ja.
Oder was meint ihr? Naja.
Naja, Timo
Werner. Also, ja, ich fand, ich finde, Mikey Moore hat gegen Brighton schon gezeigt, dass er definitiv noch Probleme hat auf dem Level. To be fair, da stand es 3-2 für Brighton.
Ja, und,
es war irgendwie
sehr undankbar.
Schwer da jetzt. Was?
War genau, sehr
undankbare Aufgabe. Aber zumindest da wurde er sehr abgekocht. Das möchte ich mir jetzt aber nicht gegen ihn verwenden, aber man merkt schon, dass er auf dem Niveau erstmal ankommen muss. Dafür ist die Euroleague natürlich auch ein sehr guter Raum, wo er halt auf einem deutlich höheren Niveau als halt in der Premier League 2 oder halt in den U-Mannschaften agieren kann. Und da hat er ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gegen den gemacht. Ich habe schon...
Ferencváros? Nee, wer war denn das?
Doch, gegen Ferencváros. Da hat er doch... da hat Timo Werner ja auch wieder eine 100%ige vergeben nach Vorlage von Mikey Moore. Genau, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Mike hier am Donnerstag wieder startet gegen Alkmaar. Also ich weiß es nicht selber, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Und dass er halt dadurch immer wieder weiter an die Mannschaft geführt wird. Und ich gehe schwer davon aus, dass er im Laufe der Saison den Platz von Timo Werner definitiv einnimmt. Um die Gemüter zu beruhigen, die Timo Werner so gar nicht mögen.
Sandro.
Ich hab's mir verkniffen. sag mal die Österreicher.
Stimmt.
Das sind ja ähnlich gepolt. Odobert hat jetzt auch wieder das Training aufgenommen.
Schön.
Und wenn der wieder fit ist, dann ist der in der Rangliste definitiv vor Timo Werner zu finden. Dementsprechend wird Werner in den kommenden Monaten höchstwahrscheinlich weniger Einsatzzeit bekommen als in dem vergangenen Monat. Das hat leider gar nicht geklappt. Ich fand weiterhin, dass er eine gute Rückrunde gespielt hat bis zu seiner Verletzung. Also nicht herausragend, aber er hat es wirklich ganz ordentlich gemacht, hat seine Scorer gesammelt. Und sag mal, ich war ja nicht komplett gegen die Leihe vor der Saison. Ich war nicht begeistert, aber ich bin halt davon ausgegangen, dass Tottenham einen Top-Spieler auf Außen holt und dass man ihn dann ein Jahr einsetzt, um Mikey Moore an die Mannschaft heranzuführen. So hat man sich halt für Odo Bern entschieden und also keinen Top-Spieler, sondern ein weiteres Talent. Und daher fand ich die Leihe dann nicht gut. Und ich gehe jetzt auch mal schwer davon aus, dass er nach dieser Spielzeit nicht mehr bei Tottenham bleibt. Also das würde mich schon sehr überraschen und wäre meiner Meinung nach ein absoluter Fehltransfer.
Ja, gut.
Ich glaube.
Auf jeden Fall.
Wollen wir zum Abschluss noch ganz kurz über die nächsten beiden Partien sprechen? Also ich habe schon angekündigt, am Donnerstag spielt Tottenham gegen Alkmaar. Mhm. Daheim, einer der, sagen wir mal, vom Namen größeren Gegner oder der größte Gegner, der auf den man aktuell, also bisher in der Euroleague getroffen hat.
Ey, wir treffen auf Troy Parrott.
Ja.
Ach.
Deswegen, die
sind ja richtig gut, die sind Vierter. Sorry, was hast du gesagt?
Ja. Ich fand die Auslosung nur geil.
Ja, witzig, das habe ich mir, check ich jetzt erst.
Und, ich meine, die spielen auch gegen die Rangers, also jetzt halt ehemaliger. Die werden auf Ange nicht so wahnsinnig gut zu sprechen sein, nehme ich an. Spielen gegen die Roma auch mega geil. Wir spielen in Istanbul bei Galatasaray, das wird mega, mega cool.
Dicker, wir spielen gegen den jüngeren Bruder von Sefolk. Wie cool ist das denn? Das ist ja ein super, das ist ja ein fantastisches Spiel. Ich freue mich auf den Donnerstag. Der hat zwei Brüder und der jüngere spielt bei AZ Alkmaar. Ja, wie cool ist das? Das
habe ich auch schon gesehen.
Ach ja.
Christopher, schöne Grüße an dir an dieser Stelle, hat das gepostet auf Twitter. Das Spiel wird auf Sky übertragen.
Ja.
Also für alle, die wie ich keine RTL Plus haben, sondern das Spiel immer irgendwie anders gucken mussten. Haben wir am Donnerstag die Chance. Mhm. Freue ich mich richtig, richtig drauf. Ich bin mal gespannt, wie viel rotiert wird. Dragosin ist wieder dabei. Also der ist nach seiner Rotsperre müsste jetzt gegen Alkmaar wieder spielen dürfen. Ben Davis wird sicherlich eine der beiden Positionen begleiten, entweder Außenverteidiger oder Innenverteidiger. Bentancur spielt hundertprozentig, der jetzt am Wochenende nicht in der Startelf war. Und dann ist halt die Frage, wie es in der Offensive aussieht. Richarlison, wenn er fit genug ist, wird bestimmt starten. Vorausgesetzt, er ist fit genug. Mikey Moore hoffe ich sehr und ich würde fast davon ausgehen, dass Werner links startet. Ich wünsche mir aber Sonny, wenn ich ehrlich bin. Aber kann mir natürlich auch vorstellen, dass, weil wir danach zwei sehr wichtige Spieler haben, Crystal Palace, die keine gute Saison spielen, aber dann direkt das League-Cup-Spiel gegen City, dass man dann vielleicht Sonny am Donnerstag noch schont und der dann die nächsten drei Partien, denn danach kommt auch direkt das Aston Villa-Spiel, auch alles durchspielt. Es ist grundsätzlich, könnt ihr vielleicht nach dem Crystal Palace-Spiel auch nochmal drüber diskutieren, es ist das Man-Management, also das Belastungsmanagement, wird jetzt sehr interessant zu sehen sein. Denn wir haben einen dünnen Kader, wir haben einfach keine Club-Train-Spieler, die uns da irgendwie aushelfen können. Jed Spence, wie schon mehrmals erwähnt, darf in der Euroleague gar nicht ran. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen läuft. Weil jetzt wird ein ordentliches Programm abgespult bis zur nächsten Länderspielpause, die auch schon wieder in einem Monat ist, by the way. Mhm. Weniger als einen Monat.
Oh Mann, ey.
Schlimm.
Ja. Nach dem Ipswich-Spiel am 10.11. ist schon wieder Länderspielpause. Aber bis dahin haben wir halt wirklich im Takt wirklich wichtige Spiele. Gegen Alkmaar, dann gegen Palace, dann gegen City, dann gegen Aston Villa, dann auswärts bei Galatasaray, dann gegen Ipswich Town am letzten Spiel vor der Pause. Das sind schon wichtige und durchaus schwierige Spiele.
Ja.
Daher bin gespannt, wie das läuft. Wollen wir schnell tippen, die beiden Spiele, die jetzt anstehen, also das Alkmaar-Spiel und dann das Crystal Palace-Spiel?
Ja, ich tippe 2-0 gegen Alkmaar und 3-1 gegen Palace.
Palace spielt oder jetzt gleich.
2-1 gegen Palace.
Palace auch echt enttäuschend schlecht in die Saison gestartet. Ja. Haben wir jetzt auch gar nicht. Ja, okay. Müssen wir nicht noch aufmachen. Heute. Ich wollte. Ja.
Spielen gleich.
Genau. Ich sage, keine Ahnung. 2-1 Alkmaar und 2-0 Palace.
Ich sage 2-1 Alkmaar und 2-4 für die Spurs
auswärts bei Palace.
Jo. Klingt nach einem coolen Spiel.
Das hab ich gegen Brighton, glaube ich, auch schon mal getippt. Das ist leider nicht so gekommen. Ja.
Und denkbar war es eigentlich auch nicht.
Nee, das ist so absurd. Wir haben verloren, aber irgendwie der Spielverlauf war gar nicht so absurd. Ich glaube, damit sind wir durch für die heutige Folge. Außer ihr habt noch irgendwas, das ihr ansprechen wollt, was wir jetzt vergessen haben. Ich habe auch alles angesprochen. Genau, dann hören wir uns nach dem Palace-Spiel wieder und vor dem City-Spiel im League Cup. Bis dahin eine schöne Zeit und kommen wir zu Spurs.